Mahlzeit und herzlich willkommen beim Original, bei der Daily Mail. Schön, sind ihr heute wieder dabei. Wir feiern heute einiges. Wir haben den Welttag des Gehirns. Ja, ich rufe alle auf, ihr Hirn einzuschalten heute. Bei der einen ist es vergebene Liebesmühe, bei der anderen hege Hoffnung, Tag der Mango, falls ihr Mango mögt, und Tag der Hängematte. Also ihr könnt in die Hängematte liegen und Mango fressen und studieren. Und dann habt ihr alles abgehandelt, was heute gefeiert wird. Wir gehen zu der Daily Watch. Da fangen wir an mit einer veritablen Jammerstory von einem Jammersäckli im Blick. Wichtige Momente verpasst. Cemaili plagt nach fast 7 Wochen WM das Heimweh. Während zu Hause in der Schweiz die Familie auf ihn wartet, rackert Ex-Nazi-Star Blerim Cemaili an der WM-Endrunde. Fast 7 Wochen ist der Blickexperte schon in Nordamerika. Das bedeutet Stress, viele Reisen und Sehnsucht nach den Liebsten. Und dann sehen wir da im Bild, wie er leicht betrübt in die Ferne schaut. Jawohl, der Mann leidet ganz offensichtlich. So, wichtige Momente verpasst hat er, weil er offensichtlich eine junge Familie daheim hat und von der jetzt einige Wochen getrennt war. Also jetzt müssen wir mal ausbeiden, gell? Der Herr Cemaili, Ex-Fußballer, ist als Experte in Nordamerika für Interviews, für Talkrunden, was man halt so macht als irgendwie Experte. Für da hat er über die von A nach B reisen. Er ist nicht mit dem Velo gefahren. Er hat das Flugzeug genug, gehe ich mal davon aus. Er hat ganz, ganz viel Fußballspiel müssen schauen. Und dann hat er mit anderen Ex-Fußballern, Ex-Trainer und so weiter über die Fußballspiele geredet. Das ist gemeint mit dem Wort, er hätte müssen rackern. Ja, du. Jeder hat seine eigene Vorstellung von Leiden, gell? Und für jeden sehen unerträgliche Qualen anders aus. Aber, Blerim, es gibt Leute, die wirklich arbeiten. Weißt du, ich habe ja da auch einen Jockey-Job. Ich gebe es aber auch zu. Ich sage doch nicht, ich sage am Rackern. In deinem Fall sind es ein 7 Wochen bezahlter Trip gewesen durch Nordamerika. Also, verreckt das, ne? Oder müssen wir eine Schweigeminute machen? Soll ich das erste Mal in der Geschichte von der Daily Mail eine Schweigeminute wir machen eine Schweigeminute. Okay, und es wird mir schon zu blöd, wir machen keine Schweigeminute. Es passt, es ist gut. Du, jetzt im Ernst, der Cemaili ist sicher ganz nett, ich kenne ihn nicht. Ich weiss auch, wie so Storys entstehen. Er kann gar nicht dafür. Ich habe mir beim Blick geschafft. Ich weiss, es ist. Du redest mit dem Blickreporter und dann redest du eine halbe Stunde lang darüber, wie traumhaft das war und wie spannend und wie lässig, wie schön das Leben ist und die 7 Wochen sind ein Traum gewesen und irgendwo im Nebensatz sagst, aber klar, logisch, etwa die habe ich Heimweg nach meinen Liebsten daheim, ein kleines Poppy und so. Ja, ist ja natürlich schon, freue mich schon, zum dir wieder gesehen. Wusch! Cemaili plagt nach fast 7 Wochen WM. Das Heimweh ist der Titel. So funktionieren die Medien. Lassen es euch gesagt sein. Aber nicht alle Medien. Es gibt auch vernünftige, zum Beispiel den Nebenspalter. Und ich habe etwas gefunden beim Nebenspalter himself. Tipps zur Selbstverteidigung. Berner Kantonspolizei rät, Messerangreifer zu siezen. Der Nebenspalter ist ja auch nebenbei ein Satiremagazin. Hat sehr viel Ernsthaftinhalt drin und auch die super, super, duper Ernsthaftsendung da. Aber hin und wieder gibt's natürlich auch Cartoons und satirische Texte. Und da tönt natürlich nach Satire, aber hey, es ist ernst gemeint. Es läuft nämlich gerade in Bern eine Kampagne gegen Messergewalt. So sieht die aus. Da sehen wir das Plakat. Da ist mal gestanden, Grenze gezogen. Grenze ist durchgestrichen, Messer gezogen. Hände weg vom Messer. Ein Stich kann Leben zerstören. Jawohl. Ja, nein, Plakatkampagnen sind der Börner. Schau mal, wenn ein potenzieller Messerstecher kommt und er sieht ein Plakat, der steckt ein Messer rein und geht heim und kocht für seine Familie irgendwie Flammkuchen. Ist gar keine Frage, ja. Jetzt aber zur Frage, du oder sie. Berner Kantonspolizei, alle aus dem Artikel, sagt Folgendes. Steht man einem möglichen Angreifer gegenüber, sollte man diesen siezen. Dies zeigt im Umfeld deutlich, dass es sich, Zitat, nicht um eine Auseinandersetzung unter Bekannten handelt. So würden Unbeteiligte erkennen, dass, Zitat, Grenzen überschritten werden. Wenn also Zeugen werden von einem Messerangriff und das Opfer ruft, hör auf, dann müsst ihr nicht einschreiten und die Polizei nicht holen, dann ist alles okay, weil die zwei kennen sich, das ist gar kein Problem. Und der Täter, zudem noch, wenn du sagst, leg das Messer weg, dann denkt der andere, der tut's mir. Dann kann er abstechen, ohne dass er eine Grenze überschreitet. Juhu, praktisch, weil er ist dann total überzeugt, dass ihr euch schon seit Kindertagen kennt und du es total wirst schätzen, wenn jetzt sogar Blut überströmt am Boden liegt. Ja. Sobald du sagst, entsteht so eine Nähe, wo ein Messerangriff völlig plausibel erscheinen lässt. Ja? Aber sobald sie sagst, gibt es eine Distanz und aus einem beabsichtigten Messerangriff wird es philosophisches Gespräch über den Sinn vom Leben und den Zustand der Welt. Ja, so stellt sich der Berner Kantonspolizei vor. Sind ihr herzig? Sind ihr süß? Wer überlegt sich so Zeug? Dann gehen wir von Bern auf Zürich. Vor dem Sitz der FIFA hat es eine Demo gegeben mit einem unglaublichen Menschenauflauf, wo ich einfach hoffe, dass genug Sicherheitskräfte vor Ort sind.
Your time is over. The presidency is over. It has to be over. Everyone all around the planet wants you to leave. Wherever you've been shown on TV, the people have been whistling. When you've been shown yesterday at the World Cup final with Donald Trump together, you finally got it that a billion people were whistling against you. And
du, ich finde ja der Gianni Infantino ohne jede Frage eine sehr windig dubiose Gestalt. Ja, ich will nicht mit mir Ferien. Und ich habe mit dem ganzen Milliarden-Business, Fußball und so, ich kann nicht wahnsinnig viel damit anfangen. Und da gibt es sicher ganz viele Kritikpunkte. Aber die Durchschlagskraft von diesen zwei Säckchen mit dem Megafon und dem Transparent scheint mir doch eher zweifelhaft. Ich glaube nicht, dass der Infantino, falls er überhaupt vor Ort gewesen wäre, aber ist auch nicht gewesen, weil er ist wahrscheinlich immer noch in Amerika, dass er sofort auf die Aufforderung rausgesickert wäre, so mit einem Karton, mit seiner Habseligkeit und Fluchtergriff. Ich glaube es nicht. Und vor allem geht es um das Motiv. Der Herr links im Video ist der Nicolas Sigrist gewesen. Der war mal User-Chef gewesen, bevor er mein Schätzchen Miriam Hostetmann den Job bekommen hat. Und der Sigrist, der hasst alles, was mit Geld zu tun hat. Ja, weil er hat selber keins. Er wird auch nie Geld machen. Er ist frustriert. Und er kommt jetzt einfach auf den Anti-FIFA-Zug. Das klingt fast wie Antifa. Anti-FIFA-Zug auf. Ist wahnsinnig billig. FIFA wird gar kritisiert. Komm, hol das Mikrofon, das Megafon und dann gehen wir ein bisschen brüllen vor dem FIFA-Hauptsitz. Das kommt immer gut, da geht viral, juhu. Es ist so peinlich, es ist so gratis, mutig, durchschaubar, Nikolas. Such dir einen Job, schaffe etwas, mach irgendetwas zur Wertschöpfung der Gesellschaft. Danke vielmals. Ebenfalls nichts zur Wertschöpfung der Gesellschaft hat bisher die folgende Frau beitragen. Aus Watson. Ricarda Lang speckte 40 Kilogramm ab und fürchtet deshalb, Wählerinnen zu enttäuschen. Die deutsche Grünen-Politikerin hat 40 Kilogramm abgenommen. Nun sprach Ricarda Lang darüber, welche Sorgen sie dabei lange begleitet haben. Jawohl, sie hat das übrigens geschafft, rein mit Disziplin, Ernährung, Sport und so weiter. Es kann ja sein. Es kann ja sein. Es gibt einfach im Moment gerade so sehr aktuelle Methoden, wo alle dazu greifen, aber Ricarda Lang nicht. Ricarda Lang hat sich das Herz gefasst und hat das allein mit Disziplin geschafft. Tun wir es ihr mal glauben, auf Fahrrad, ist okay. Aber ich frage mich jetzt gerade, was hat sie jetzt genau für Sorgen? Also wieso findet sie das so ein bisschen bedenklich, dass sie so stark abgenommen hat? Was sind denn ihre Sorgen? Dass sie am Abend auf dem Heimweg heimtückisch von einem gewaltbereiten Stück Bienenstich attackiert werden oder von einem Nussgipfel und der fliegt ihr direkt ins Maul, wusch, und dann hat sie einen Rückfall. Nein, es geht um ganz etwas anderes. Gleichzeitig hätten ja viele Menschen geschrieben, dass sie sich von ihr repräsentiert fühlten. Da hatte ich dann Sorge, enttäusche ich da Leute? Nehme ich vielleicht Leuten auch ein Vorbild, sagt Lang. Also sie ist vorher, wo sie, Entschuldigung, dicker war, ein Vorbild für andere, Entschuldigung, dicke Leute. Jetzt hat sie abgenommen, jetzt fühlen sich die anderen, Entschuldigung, dicke Leute, irgendwie allein gelaufen ihre, weil sie den Weg rausgeschafft hat und sie noch nicht. Verstehe ich das richtig? Okay, weil Ricarda, ich kann dir diese Sorge nehmen. Weißt, erstens, du kannst dich für übergewichtige Leute einsetzen und gegen ihre Diskriminierung einstehen, wenn du selber jetzt ein bisschen dünner bist. Und zweitens, Leute, die Ricarda Lang als Vorbild haben, die haben ganz andere Probleme als ihr Gewicht oder eine dünnere Ausgabe von dir, Ricarda. Diese Leute, die dich zum Vorbild nehmen, denen fehlen ganz, ganz zentrale Sachen im Leben, die müssen nein, mit anders anfangen, ihr Leben aufzuräumen, glaub mir's. Kannst nochmal 10 Kilo abnehmen, ist alles gut, mein Segen hast. Dann, alter Kollege, nau.ch, endlich ist es wieder so wie ich war. Ich habe wirklich die Tage gezählt. Das ist so ein nicht durchschaubarer Rhythmus, den der Mann publiziert. Vor ihm rede ich, schaut da. Daniel Koch, diese Krankheit schockierte mich als Student. Im Medizinstudium zu lernen, dass kleine Kinder sterben, ist hart, schreibt unser Kolumnist Daniel Koch. Es geht um die zystische Fibrose. Der Daniel Koch hat erst im Medizinstudium gemerkt, dass auch Kinder an Krankheiten sterben können. Macht mir jetzt ein bisschen Angst, Daniel. Es macht mir ein bisschen Angst, dass du unter den Voraussetzungen dein Medizinstudium in Angriff genommen hast. Also, er ist ein Wundertüter, gell? Wenn der Mann schreibt, in a.c. seiner Kolumne, du weisst nicht, was du bekommst. Er ist Experte für alles und gegen alles. Und er führt jetzt beim Stichwort zystische Fibrose den Stefan Büsser ein. Der Büssi, mein Spezialkollege, der leidet an der Krankheit. Und hat da offensichtlich auch eine Bühnenshow, wo er das irgendwie thematisiert. Und der Ali Koch erzählt jetzt die Geschichte von der Krankheit, wie man vorher noch gestorben ist. Heute gibt es Mittel gegen Symptome und so weiter. Es ist alles sehr, wie üblich, sehr wirr erzählt und ohne Auflösung. Und er weiss auch nicht genau, wie man einen Text aufhören soll. Er hat keinen Schluss. Er hat aber keinen Schluss. Der Ali Koch hockt dort, hackt die Tastatur. Und irgendwie merkt er, wir sollten mal irgendwann aufhören. He? Wie soll ich jetzt aufhören? Und wisst ihr, wie man also Steffen Dani Koch einen Text aufhört, wenn man keinen blassen Schimmer hat, wie man aufhören soll, wie man vorher schon dermassen wirr war, dass es gar keinen sinnvollen Sinn gibt, man nimmt den Donald Trump. Daraus eine abendfüllende Comedy-Show zu formen, wie es Büsser macht, braucht nicht nur Mut, sondern auch eine gehörige Portion Selbstironie. Falls Sie Humor haben, lohnt sich seine Vorstellung auf jeden Fall. Und wenn Sie keinen Humor haben, dann genießen Sie die allabendliche Comedy-Show von Donald Trump auf den gängigen Fernsehkanälen. Jetzt wissen wir wenigstens auch, an welcher Krankheit Daniel Koch leidet. Am Trump Derangement Syndrome, kurz TDS, die geheimnisvolle Krankheit, wo man einfach zwanghaft, man kann nicht anders, zwanghaft den Trump irgendwie immer in einen negativen Kontext ins Spiel bringen muss, auch wenn es überhaupt nicht um ihn geht. Sogar wenn man gerade wieder eine Reportage über einen Pudelgewaffeur schreiben, irgendwo würde Daniel Koch, dort noch der Daniel, ja genau, will jetzt bist du, der Donald Trump irgendwie ins Spiel bringen. Es ist so peinlich, es ist so vorhersehbar, es ist so unoriginell. Hör auf schreiben, bitte, Daniel Koch, bitte, hör auf schreiben. Du kannst es nicht. Ich auch ganz viele Sachen nicht, aber ich probiere es dann auch nicht. Hast du mich schon mal gesehen, jonglieren da vor der Kamera? Nein, wenn ich nicht kann jonglieren. Also gut, danke. Daily Wahnsinn. Bei mir im Studio ist eine riesige Unordnung, habe ich schon ein paar Mal thematisiert, vor allem auf dem Tisch. Eine riesige Sauordnung. Ja, ich zeige sie dann mal bei Gelegenheit. Irgendwann zeige ich euch mein Puff. Ja. Und früher hat man gesagt, so in den alten Generationen, da sieht es aus wie bei den Hottentotten. Die Eltern unter euch kennen den Begriff vielleicht noch, es sieht aus wie bei den Hottentotten. Ich habe schon lange nicht mehr gehört. Ich finde es eine wunderschöne Wendung, so sprachmalerisch. Auch wenn schon lange niemand mehr weiss, wer zur Hölle sind die Hottentotten eigentlich. Die Dame da, die wir jetzt gerade sehen, die hat brav Wikipedia nachgelesen, zum herauszufinden, was die sind. Und sie weiss jetzt auch, man darf da nicht mehr sagen.
Worte, die ich nicht mehr benutze, weil ich mir einen feministischeren Wortschatz aneignen möchte und weder rassistisch, antisemitisch, sexistisch, misogyn, ableistisch oder sonst wie kacke reden möchte. Heute mit einem Sprichwort, was super rassistisch ist und was wir nicht mehr benutzen sollten, was aber leider relativ viele Leute noch benutzen. Vor allen Dingen in der älteren Generation. Ich kenne das auch von den älteren Generationen und ich kenne das auch aus meiner Kindheit. Ich möchte hier einmal darüber aufklären, ich werde das jetzt gleich einmal sagen und dann aber nicht mehr, weil ich es nicht ständig reproduzieren möchte. Und zwar handelt es sich um das Sprichwort, hier sieht es ja aus wie bei den Hot. Es ist ein super rassistisch geprägtes Sprichwort und wir sollten es einfach komplett aus unserem Wortschatz canceln. Dieser Begriff geht auf die Kolonialzeit zurück und wurde damals von der niederländischen Krone ins Leben gerufen. Und zwar.
Gut, ich habe am Anschluss an den Clip zu eurer Überraschung. Ich habe noch nie eine Frage gehabt, der jetzt habe ich mal Fragen. Erstens, wieso muss ich mich da von einer Frau belehren lassen, die zu blöd ist, um ihr Shirt richtig anzulegen? Schauen wir mal auf dem Bild hier. Ja, sie hat ihr Shirt oder keine Ahnung, was sie ist, Bulli, was auch immer, hat sie verkehrt an. Man sieht da noch das Etikett vorne. Sie schafft das nicht, sogar wenn sie vor einer Kamera hockt. Ja. Und zweitens, wieso müssen die Leute, die linken Säckli, wieso müssen die immer so rasend schnell reden? Ich meine, die leiden ja offensichtlich unter dem Jette-Nizza-Syndrom. Meine fleissigen Zuschauer wissen ja oft Jette-Nizza in der Sendung und die reden ja auch so. Sie geben uns gar keine Zeit, um ihren super wichtigen, tiefschürfenden Gedanken zu folgen. Ich meine, die redet wie eine Maschinengewehr. Man muss den Club führen, den kriegt man 15 Mal schauen, um alles aufnehmen, was sie sagt. Und auch dann hat man es immer noch nicht begriffen. Und ich lasse es wirklich ein paar Mal an, aber ich weiß immer noch nicht, ich kann einfach dem nicht mehr folgen, weil wenn sie so schnell redet, habe ich gar keine Chance. Und ich frage, wieso reden sie so schnell? Wenn sie so etwas Wichtiges sagen, können sie doch auch einfach langsam reden. Wisst ihr, was ich meine? Gut, danke vielmals. Also jedenfalls, es geht ums afrikanische Volk von der Khoikhoi, wo irgendwelche böse Kolonialisten den Hottentotten getauft haben. Und aus dem kommt das Sprichwort oder die Redewendung. Also bitte, sagt doch in Zukunft einfach, meine Güte, da sieht es aus wie bei der Khoikhoi und verhältst du dir in Ahnung? Ja, nein, wahrscheinlich darfst du auch nicht sagen, weil dann suggerierst du eben, dass es bei der Khoikhoi schlecht aussieht. Ja, sagt doch in Zukunft einfach, leck da rein, sieht es aus wie im Studio von Milius. Ja, ihr dürft. Nicht dürfen oder diskriminieren, ist alles okay. Dann der Fall von Jens Spahn und Leihmutterschaft. Der hätte natürlich auch müssen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Kinderprogramm thematisiert werden, damit die Bescheid wissen. Wir schauen rein.
Eine Leihmutter ist eine Frau, die ein Kind für andere Menschen austrägt und auf die Welt bringt. Nach der Geburt bleibt das Kind nicht bei der Mutter, sondern kommt direkt zu den Eltern, die sich das Kind gewünscht haben. Dafür, dass eine Leihmutter ein Kind auf die Welt bringt, zahlen die zukünftigen Eltern viel Geld. In Deutschland ist es verboten, dass ein Paar mit Hilfe einer Leihmutter ein Kind bekommt.
Also die zentrale Aussage von dem kurzen Clip ist, die frisch gebackenen Eltern, die zahlen viel Geld, um ihr Kind zu bekommen. Und dann siehst du in dem Clip, also Geldbündel, zeichnete Geldbündel, die von den Eltern zu der Leihmutter gehen. Und das suggeriert dem Kind, die Frau kommt jetzt ganz viel Geld über. Nein, die kommt da nicht alles über. Der Zwischengestellte sind, ist eine Vermittlungsagentur. Es sind Ärzte mit zu tun, es sind Labor im Einsatz und so weiter und so fort. Ich habe mal nachgeschaut, wenn du wirklich gute Vermittlungsagentur hast als Leihmutter jetzt in den USA, kommst, wenn es hochkommt, vielleicht 15% über von dem Geld, das wirklich überfließt. Mehr nicht. Aber der Kind wird quasi suggeriert, schau mal, die gute Leihmutter, die wird da reich. Aber anyway, es ist ein Business. Es ist ein Business. Keine Frau macht da freiwillig zum Spass. Ich meine, niemand sagt doch, du weißt ja, ich könnte jetzt eigentlich mal 9 Monate schwanger sein. Ich habe gerade nichts anderes zu tun. Ja, komm, ich bin mal 9 Monate schwanger. Und wenn das Kind rausdrücke, dann gebe ich da gerade einem Schulenperl in Deutschland, weil ich brauche das nicht. Was? Ich komme sogar noch Geld dafür. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Nein, ich hätte jetzt da auch Spass oder Freude gemacht. Aber gut, ja, dann geben wir halt noch ein bisschen Geld. Aber eigentlich würde ich es auch einfach so machen. Kein einziges kritisches Wort im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu der Frage der Leihmutterschaft. Nur Hochgejubel. Wir haben es doch geahnt. Apropos öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die machen jetzt gerade im Moment im ZDF so Werbung für so ein neues Geschichtstool und findet so quasi, jeder Deutsche sollte das umgehend nutzen. Und natürlich kommt das, was wir jetzt gerade gesehen von meiner Lieblingskollegin, der Dunja Hayali.
Zu erinnern heißt auch, nicht zu vergessen und sich immer wieder der Verantwortung bewusst zu werden, dass so etwas nie wieder passieren darf. Dazu ist es natürlich mehr als gut, die deutsche Geschichte zu kennen, doch manch einem reicht das nicht aus. Sie wollen tiefer graben, tiefer in das Schweigen eintauchen, das es in vielen Familien gab und gibt, wenn es um die Frage geht, war meine Oma, war mein Opa, mein Onkel ein Nationalsozialist? Womöglich in der NSDAP? Antworten darauf könnte nun das US-Nationalarchiv geben. Das hat die Mitgliederkartei der NSDAP online gestellt und diverse Redaktionen haben daraus ein digitales Recherchetool gebaut.
Noch ein kleines. Juhu, endlich findet meine deutsche Kollegin raus, ob ihren Großuronkel mütterlicherseits allenfalls 1937 eine Mitgliedsnummer bei der NSDAP beantragt hat. Man kennt zwar die Hintergründe nicht, man kennt den Mann selber nicht, seine Geschichte nicht, seine Lage nicht, man kennt seine Motive nicht. Aber man weiss dann, oh, ich habe einen Nazi, keine Familie. Und dann kannst du fleissig an deinem eigenen Trauma basteln, kannst in eine Depression verfallen, kannst dich mitschuldig fühlen, dann machst du noch Kind. Oder fragst eine Leihmutter. Und dann hast du ein Kind und dann gibst du den Trauma bitte weiter. Weißt du, wenn es 3 Monate alt sind, sagst du, dein Gross-Ur-Uronkel ist mal ein Nazi gewesen. Damit dein Kind sicher das Trauma auch hat. Damit die Erbschuld von den Deutschen bitte, bitte ja nicht abbricht. Und sich Deutschland bis tief ins nächste Jahrhundert kollektiv in den Asche wälzt. Ja, das ist doch gesund, das tönt doch gut. Die Damen da, die wir jetzt gerade sehen, die möchten im Fall auch ewige Sühne.
So, und dann alle, die sagen, boah, die Rassismuskeule, gern die Schwarzen auch mal über was anderes reden. Dicker, solange ihr keine Verantwortung übernehmt, können wir nicht vergessen. Checkst du? Solange ihr euch verhaltet wie Menschen, die nichts mit der Sache zu tun haben, müssen wir euch ständig erinnern, doch habt ihr. Wie sollen wir Schwarzen denn Rassismus beenden? Das ist die Aufgabe von euch Weißen. Period.
Also wir Weißen sollen die Verantwortung übernehmen. Für wen genau? Für den Kolonialismus vor ein paar Jahrhunderten, für die Rassentrennung Südafrika, dafür, dass irgendwie in den USA Schwarze Kinder nicht dürfen, die wirklich schon wieder. Für was müssen wir keine Verantwortung übernehmen? Und interessant ist da, ihr müsst es machen, sagt sie. Ihr müsst es machen. Zum Rassismus überwinden müsst ihr Verantwortung übernehmen. Ich kann das nicht für euch machen. Ihr müsst eure Schuld anerkennen. Nur so können wir das überwinden. Ihr müsst Schuld anerkennen für Sachen in grauer Vorzeit. Ich finde im Fall, es ist schon eine relativ gute Form von der Abbitte, die wir in so einem Breitengrad leisten, dass wir ganz, ganz viele Millionen von Leuten aus ehemaligen Kolonien und so weiter zu uns reinlassen, ihnen zu essen gehen, ihnen ein Dach über den Kopf gehen und so weiter und so fort. Und vor allem in Sachen Corona schaffen es ja nicht einmal die Realschuldigen, die persönlich und nicht in der Gestalt von entfernten Vorfahren aktiv gewesen sind, Verantwortung zu übernehmen und ihre Schuld zu anerkennen. Und das ist erst ein paar Jahre her. Und nicht irgendwie 300 Jahre, Schätzli. Vielleicht müssten wir mal anfangen, die jüngere Vergangenheit. Danke vielmals. Und denke halt nochmal, öffentlich-rechte Rundfunk, ist denn in der Schweiz besser? Nein, natürlich nicht. Nein. SRF und so, Kinderprogramm. SRF hat auch ein Kinderprogramm. SRF School, mit dem Ziel, dass die Inhalte, die sie dort produzieren, dann im Schulunterricht eingesetzt werden. Dann kannst du sogar arme, unschuldige Kinder in einer Hirnwäsche unterzeugen, die nie im Leben auf die Idee kommen, den Schweizer Fernsehen einzuschalten. Ja? Ich habe mal geschaut, was aktuell bei SRF School so an Beiträgen beworben wird, oberst oben auf der Seite, wenn du drauf gehst. Was kommt denn gerade? Schaut euch die Auslese hier an. Folgender Klimawerbung. Europa glüht, wie Hitzewellen unser Leben verändern. Klimawandel und Wetterextreme, der bewegte Planet. Gegen Klimawandel und Erosion, Weltretter Wurzeln. Von feucht heiß bis eiskalt, die Klimazonen der Erde. Das sind die neuesten Treffer, die neuesten vier Treffer zu oberst auf SRF School. Da nenne ich doch mal eine ausgewogene, überhaupt nicht einseitige und absolut äußerst vielfältige Auswahl. Gratuliere. Nein, man kann euch überhaupt nicht vorwerfen, ihr wollt Kind irgendwie bei einem bestimmten Thema in eine bestimmte Richtung drücken. Ihr doch nicht. Nein. Und zum Schluss schauen wir uns noch einen Fall an von politisches Programm versus Realität. Es gibt immer mehr so Märkte, Veranstaltungen und so weiter. Die werden von den Behörden gebeten oder angehalten oder aufgefordert oder manchmal auch gezwungen, um ihr vegetarisches und vegane Angebot zum kulinarischen Bereich von dieser Veranstaltung auszubauen. Das Ergebnis kann man hier in der Praxis anschauen. Ja, wir sind auf dem Viktualienmarkt in München. Wir haben gähnende Leer beim Vegan-Deli und einen grossen Andrang nebenan beim Grill, bei Stefanis Grill. Ja, hat man da auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, bevor man da gefilmt hat? Hat es vorher einen riesen Andrang beim veganen Zeug gegeben und kein Mensch hat Bratwurst oder Currywurst? Wollen wir meinen da? Ich bezweifle es. Weißt, die Leute wollen, was sie wollen. Und sie wollen nicht das, wo andere Leute wollen, dass sie es wollen. Natürlich, es gibt übrigens auch Nicht-Linke und Nicht-Grüne, die vegetarisch oder vegan leben wollen mit guten Gründen. Ich weiss es. Ich unterstelle nicht jedem politischen Motiv. Aber ich muss einfach eins sagen. Die ganze Vegan-Blatter ist in Beschlag genommen worden von Links-Grün, Antifa, Omas gegen, das ist alles eine Suppe. Also wenn du heute vegan bist, dann musst du dich schon fast distanzieren von dem Söcklitum und sagen, ich bin im Fall nicht vegan, weil ich links bin. Nein, ich bin rechts und fress nicht kein Fleisch, weil ich es nicht mag oder weil wir tierwichtig sind oder was auch immer. Da ist das Problem, dass es heute einfach eine einzige Suppe ist und das eine gehört zum anderen. Sie sind so, sie sind söcklig. Was denn sonst? Komm, wir gehen zur Leserpost. Dann haben hochgradig politisch unkorrekte Witz bekommen. Aber wisst ihr was? Die Betroffenen, ich garantiere es euch, die direkt Betroffenen finden es eben lustig. Nur die Berufsempörten nicht. Es treffen sich ein Blinden und ein Tauben. Dann sagt der Taub, du, ich habe Behindertenwitz im Fall, ich kann es echt nicht mehr hören. Dann sagt der Blind, das sehe ich genauso. Ja, wunderbar. Wenn politisch unkorrekter Witz auch noch intelligent ist und mit der Sprache schafft, finde ich, dann habe ich einen Bildungsauftrag erledigt. Wie SRF School gewissermaßen. Das war der Daily Mill am Lümmi überlegen Mittwoch, Mitte der Woche. Ich komme noch zweimal. Und zwar das nächste Mal morgen wieder, morgen Mittag um 12 Uhr. Schau wieder rein, wenn es heisst, der Daily Mill. Danke, bis dann und tschüss.